SWR 2 Tandem.
Guten Abend, ich bin Viktoria Merkulova. Wie sehr fehlen Ihnen gerade Konzerte, also Live-Musik, echter Klang von Instrumenten? Brauchen wir nicht groß drum rumreden? All das ist gerade nicht möglich und ja, es fehlt. Außer es gibt mal ein spezielles Open-Air-Konzert. Mein Gast heute spielt solche speziellen Konzerte, Joachim Bentsch. Er war 42 Jahre lang Solohornist im Stuttgarter Sinfonieorchester des SWR. Seit Beginn der Pandemie spielt er vor sozialen Einrichtungen, beispielsweise Seniorenheim. Aber nicht mit dem Horn, sondern mit einem außergewöhnlichen Instrument. Mit dem Alphorn. Herzlich willkommen, Herr Bentsch.
Ja, grüß Gott.
Ich muss zugeben, zu Anfang, ein Alphorn habe ich noch nie gesehen in echt. Was genau ist ein Alphorn?
Das Alphorn ist ein Instrument. Ich frage oft zum Beispiel die Schüler, wie lang ist das eigentlich? Oder ich frage auch in den alten Einrichtungen, wie lang ist das ein? Was schätzen Sie? Und ein Schüler antwortete mal, es ist 7 Kilometer lang. Dann muss ich natürlich sagen, nein, nicht ganz. Und so. Aber das Alphorn ist ein Holzinstrument. Es ist kein Holzblasinstrument, sondern ein Holzinstrument. Aber es gehört zu den Blechblasinstrumenten. Aber aus Holz gebaut, und zwar aus Erle ist es gebaut. Und es ist genau 3,68 Meter lang. Und das steht auf dem Boden und dieses Alphorn hat eine unglaubliche Kulturgeschichte. Das Alphorn steht auf dem Boden und deswegen überträgt sich der Klang auch so weit. Sie kennen das vielleicht aus Ihrer Wohnung mit dem Klavier, wenn es auf dem Boden steht, da beschwert man sich schnell mal oder das Schlagzeug und so weiter. Aber das Alphorn steht auf dem Boden und die Faszination dieses weit tragenden Instrument ist. Die ist, dass es quasi ein Signalinstrument früher gewesen ist. Es gab ja noch keine SMS, keine Handys, keine Tablets. Man hat sich mit diesem Alphorn die Signale zugerufen, möchte ich mal sagen, oder zugespielt. Die kannte man dann auch, wenn man sich vielleicht abends getroffen hat. Aber der Hauptmotivator, möchte ich mal sagen, des Alphorns ist, dass die Tiere, Alpauftrieb, jeder kennt das Wort, Almauftrieb, die Tiere wurden raufgetrieben durch das Alphorn und auch wieder runtergetrieben durch das Alphorn. Und die Tiere kannten die Signale auswendig.
Und darüber sprechen wir gleich ausführlich, Herr Bentsch, würde ich sagen, bevor wir jetzt alles schon verraten. Wir möchten aber auch sehr gerne jetzt mal hören, wie so ein Alphorn denn klingt, direkt zu Anfang. Und das machen wir jetzt auch bei SWR 2 Tandem. Berthold Schick und seine Alphornbläser hören wir jetzt mit dem Titel Alphornserenade. Mein Gast heute ist Joachim Bentsch. Er ist Solohornist. Seit einem Jahr spielt er aber mehr Alphorn bei Outdoor-Konzerten. Und zwar für Senioren. Herr Bentsch, warum denn vor Seniorenheimen?
Als letztes Jahr im März alles runtergefahren worden ist, habe ich mir überlegt, was mache ich jetzt? Keiner wusste ja damals, wie lang das geht. Erst haben wir gedacht, bis Ostern, dann Pfingsten, dann Sommer, dann und das wurde länger und länger und länger. Dann hat sich mit der Zeit, und zwar durch meine ganz nette Kollegin Jasmin Bachmann, die auch das Projekt Ohren auf vom SWR macht, hat uns auf die Idee gebracht, mit ein paar Blechbläsern und ein paar Musikern auch von unserem Orchester vor den alten Einrichtungen sich hinzustellen und draußen ein paar Ständchen zu spielen mit Volksliedern. Und das haben wir dann ziemlich heftig gemacht, so sagen wir mal 4 bis 6 Wochen. Dann kam aber, glaube ich, ich kann die Zeit nicht mehr so ganz genau erinnern, ein kompletter Lockdown. Und dann wurde das sogar auch noch verboten, obwohl man dann sogar noch mit Abstand gestanden hätte. Gut, also es wurde verboten. Dann habe ich gesagt, das mache ich nicht mit. Ich stelle mich alleine vor diese alten Einrichtungen, ja, also genau Einrichtungen möchte ich mal sagen, mit ja Mitbewohner und stelle mich halt da alleine hin und es ist ja in keinster Weise irgendwie gefährlich und erfreue die Leute.
Also die Menschen standen draußen dann und sie auch oder haben Sie aus den Fenstern
Nein.
zu Ihnen geschaut und reingehört oder wie war
Die
das?
Menschen durften noch nicht mal draußen stehen, sie mussten in ihren Zimmern anfänglich bleiben. Sie durften auch diese Zimmer nicht verlassen, da habe ich dramatischste Szenen erlebt, wo wirklich Trauer über dem Heim lag, weil sie nicht raus durften und sie haben ihre Verwandten irgendwie draußen mit Taschentüchern begrüßt und so weiter. Und wir oder ich kam mit dem Alphorn dahin und habe insofern schon für ein bisschen Abwechslung gesorgt, als Sie können sich nicht vorstellen, was das für einen Mitbewohner bedeutet, wenn ich da also hinkomme und allein nur dieses Instrument zusammensetze. Diese 3,68 Meter in drei Teilen ist das auseinandergelegt und dann komme ich dahin und dann baue ich das zusammen. Das ist für die schon eine riesige Abwechslung. Sie müssen sich heute mal vorstellen, sie dürfen noch nicht mal, obwohl alle Heime inzwischen geimpft sind, in einer Cafeteria zusammen Kaffee trinken. Sie müssen in ihren Zimmern bleiben. Ja, und dann kam ich also und habe mich dann mit meinem Alphorn da aufgebaut und dann fange ich also an zu spielen. Und dann sind die Fenster zum Teil offen und nach 5 Minuten oder 10 packe ich dann mein Flügelhorn aus und dann spiele ich auch Volkslieder. Und wenn dann die ersten Tränen weggewischt sind, die glauben nicht, was sie wie herzzerreißend das Ganze ist. Also oft kommen auch die Leiterinnen und sagen, Herr Bench, die ersten weinen schon. Wenn dann die ersten Tränen weggewischt sind, dann fange ich also an mit Volkslieder zu spielen. Eine Strophe, zwei Strophe. Manchmal kennen die Mitbewohner auch alle 6 Strophen. Ich sag das dann an. Ich sag zum Beispiel, jetzt ging ich ans Brünnele oder am Brunnen vor dem Tore oder am Lindenbaume. Und dann spiele ich mit meinem Flügelhorn die Strophen. Und wenn das dann fertig ist, 2, 3 verschiedene Volkslieder, dann gehe ich wieder zum Alphorn über und erfreue die Leute mit meinen dunklen Klängen, mit den dunklen, warmen Klängen.
Und jetzt müssen wir natürlich auch die Frage klären, warum denn ausgerechnet ein Alphorn?
Das Alphorn wirkt schon durch die Äußerlichkeit exotisch, möchte ich mal sagen. Der dunkle, warme Klang des Instruments hat beruhigende, körperlich wahrnehmbare Wirkung und vor allem auch das Gefühl von, ich möchte mal sagen, Urlaub und Freiheit. Aber die Primärmotivation ist die, das Alphorn ist das Corona-Instrument schlechthin.
Haben Sie das so
betitelt? Es gibt kein besseres Instrument. Das habe ich jetzt so betitelt, aber es wurde mir auch mehrfach so bestätigt. Sie können dieses Alphorn, weil es aus Holz ist, sowohl bei Kälte spielen als auch bei Hitze. Dann haben Sie ein Holzmundstück und frieren nicht fest. Sie kennen das Phänomen, wenn Sie mal als Kind an der Laterne geleckt haben und es ist gefroren, dann hängt die Zunge so. Das passiert nicht. Dann haben Sie keine Ventile, keine Klappen. Sie können zwar nicht schnell spielen, aber Sie können schön spielen und warm spielen. Und emotional geht das durch Mark und Bein. Ich habe kürzlich in einem anthroposophischen heimgespielt bei Pforzheim und die setzen das Alphorn ein als Therapieinstrument. Das wusste ich auch so noch nicht, aber das habe ich mir natürlich einverleibt und also finde es ist, und habe ich auch gefragt, warum denn, bei wem denn? Ja, sagten sie, wir haben mittlerweile sehr viele Leute mit Burnout. Burnout, die einfach nicht mehr zur Ruhe kommen, wo das Handy die ganze Zeit an ist und der Computer. Und sie kommen abends nach Hause aus der Schule und das Handy ist an und der Computer. Und diese Leute, die werden versorgt mit Alphornklängen. Und also, ich kann das nachvollziehen, dass das mit den Menschen, dass es was macht.
Ein Alphorn kann also auch ein bisschen heilen und helfen in schwierigen Situationen. Und Sie spielen ja vor diesen Seniorenheimen jetzt nicht alleine. Sie haben ja auch Unterstützung.
Ich spiele viel allein. Ich finde ja auch nicht immer jemanden, schon gar nicht in der Woche. Aber ich spiele manchmal auch mit Also ich spiele mal hier und da mit Studenten habe ich, die mit mir spielen. Oder ich habe auch Kollegen, die mit mir spielen. Und ich habe eine wunderbare Familie, die sich mit mir hier und da mal hinstellt. Das ist erstens meine Frau Julia. Sie ist eigentlich eine professionelle Oboistin, hat aber auch in dieser Lockdown-Phase, bevor sie zu Hause auf dem Sofa verrostet, hat sie sich gesagt, bevor ich das tue, spiele ich ein anderes Instrument und erlerne es. Und dann hat sie jeden Tag tatsächlich eine halbe Stunde bis eine Dreiviertelstunde dieses Instrument geübt und konnte immerhin schon dann so viele Töne spielen, dass wir zusammen haben auftreten können vor den Heimen. Und mein Sohn Jakob, das ist ein Jazz-Trompeter, der fängt jetzt bald an der Musikhochschule in Köln mit Jazz-Trompete, wenn es dann losgeht. Und der hat auch noch ein bisschen Alphorn geübt. Ich meine, ich will mal so sagen, wenn Sie ein Blechblasinstrument beherrschen, dann können Sie auch automatisch das Alphorn spielen. Deswegen hat dieses Instrument auch eine gewaltige Renaissance erfahren.
Und?
So möchte ich das mal mit meinen Worten ausdrücken.
Herr Bentsch, wie kamen Sie denn als professioneller Hornist dann zum Alphorn?
Ich war mal bei einem Freund in Bayern eingeladen und da besaß ich selbst noch kein Alphorn. Aber dieser Freund, der eigentlich von Haus aus Posaunist ist, der hatte zwei Alphörner da und da habe ich gesagt, komm, da spielen wir nochmal rein. Und es hat tatsächlich sofort funktioniert und es hat mich fasziniert. Und dann habe ich das auch ein bisschen weiterentwickelt für mich. Ich übe täglich ziemlich viel, also unter einer Stunde mache ich es nicht oder auch anderthalb. Und mittlerweile fange ich auch an mit Jazz und studiere mir neue Stücke ein und so weiter. Also so bin ich zum Alphorn gekommen und habe das dann immer weiter entwickelt.
Also schon mehrere Jahre
Alphorn. Mittlerweile unterrichte ich auch Alphorn. Die Schüler kommen zu mir nach Hause. Und ich kann auch noch ergänzend hinzufügen, wie sagte mein Kollege Horst Ziegler kürzlich, der ist Professor an der Musikhochschule Stuttgart, der sagte, auch dieses Alphorn wird eingesetzt für Luftführung. Sie brauchen nämlich sehr viel mehr Luft als für andere Blechblasinstrumente. Und deswegen hat das diesen pädagogischen Wert, dass man das auch für auszubildende Hornisten einsetzt.
Was bedeutet das?
Luftführung heißt es, Sie müssen ganz gleichmäßig, also ich sage immer, stellt euch eine Orgel vor, wie die Orgel die Luft bekommt durch den gleichmäßigen Strom und so müsst ihr die Luft dahin reinblasen. Und das lernt man nicht besser als durch ein Alphorn.
Also und so erzeugt man dann auch Musik mit der Luft,
ja,
weil Sie haben ja schon gesagt, das Instrument keine Klappen, keine Grifflöcher oder Ventile hat.
Genau, keine Ventile hat. Das ist natürlich, jetzt fängt die Schwierigkeit erstmal an. Sie haben keine Ventile, sie spielen meistens sehr langsam, das haben Sie auch gerade auf der Aufnahme gehört bei den beiden Stücken. Sie können 15 verschiedene Naturtöne spielen, ganz tiefe Töne und ganz hohe Töne. Ganz tiefe Töne geht nur, wenn Sie die Lippen ganz locker lassen und je mehr Sie die Lippen anspannen, umso höher kommen Sie. Und deswegen ist es, dass es wie bei Johann Sebastian Bach, diese unglaublich hohen Trompetensachen, sind ganz hoch geschrieben worden. Die hatten früher auch keine Ventile, aber je höher die geschrieben worden sind, desto näher lagen die Töne aneinander. Ja, diese Naturtöne, die werden immer kleiner oben und deswegen hat man oben mehr Möglichkeiten. Es wird dadurch natürlich auch immer schwerer. Ja, also wenn Sie oben spielen mit dem Alphorn, das ist dann schon ungleich schwerer als unten durch die Lippenanspannung. Aber das muss man dann halt gezielt üben. Also ein Blechbläser, dem sei gesagt, verschiedene Spannungen, so wie bei jeder Trompete und Posaune und Tuba auch, verschiedene Spannungen erzeugen verschiedene Töne.
Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass das Alphorn lange Zeit ein Hirtenwerkzeug war, um Tiere in den Stall zum Beispiel zu rufen von der Weide. Aber wo genau kommt dieses Instrument denn jetzt genau her?
Also die Leute behaupten immer, es kommt aus der Schweiz, das glauben aber viele nicht. Es ist also die ersten Kompositionen oder die ersten Überlieferungen sind von 1540, aber ich weiß, dass in dem Ort Gruorn, das ist bei Münzingen, ein Fresko aus der Mitte des 14. Jahrhunderts, eine Hirtenabbildung ist. Und das älteste europäische Alphorn wird auf das 12. Jahrhundert datiert, gefunden übrigens nicht in der Schweiz, sondern im mecklenburgischen Parchim. Also es ist sehr alt.
Wahrscheinlich, wenn man sich jetzt die Musik auch ein bisschen anhört und merkt man ja gerade, also haben Sie gerade auch gesagt, es sind auch eher langsame Töne, die entstehen, eher schlichte Töne, volkstümliche. Vielleicht ist es aber auch ein bisschen kitschig.
Ja, Kitsch ist eine Wertung und ich mag Kitsch, ich mag auch kitschige Kirchen, muss ich sagen. Es ist kitschig, es sind einfache Klänge, aber es macht was mit einem. Also die Körperlichkeit, man merkt es sofort und es hat vor allem Emotion. Emotion pur, ganz einfach.
Was genau macht denn das Instrument so emotional?
Diese Ruhe, die es ausstrahlt. Sie kennt ja die Bilder von Alphornbläsern auf der grünen Wiese. Dieses Gesamtpaket, möchte ich sagen, das ist das, was es ausmacht für die Menschen.
Joachim Bentsch, er spielt Alphorn vor Seniorenheimen seit Beginn der Pandemie, aber seit mehr als 40 Jahren ist er hauptberuflich Solohornist. Warum haben Sie denn damals überhaupt begonnen, Horn zu spielen?
Mein Vater war Pfarrer, ich selbst, das hören Sie im Dialekt, bin von der Nordseeküste, ich bin geboren in Wilhelmshaven und mein Vater hatte dann die erste Pfarrstelle bei Jever in Ostfriesland. Und mein Papa war Pfarrer an einer Kirche, die stand auf einer Warf. Also wenn der Schwabe nicht weiß, was eine Warf ist, die Warf ist ein künstlicher Berg, worauf die Kirche steht und bei Sturmfluten werden die Kühe und die Schweine und die Menschen in diese Kirche reingetrieben. Und mein Papa stand dann samstags und hat das Fenster aufgemacht und hat auf dem Flügelhorn ein Choral zu dieser Kirche hingespielt. Das hat mich so fasziniert, dass ich das immer auch wollte. Nein, hat mein Papa gesagt, das darfst du nicht und legte das Instrument auf den Schrank. Gut, aber so und irgendwann wurde ich dann mal ein bisschen größer und dann habe ich mir das Selbstinstrument heimlich geschnappt und habe dann versucht drauf zu spielen und es ging natürlich erstmal nicht so toll, aber dann habe ich so langsam mal ein bisschen geübt und dann ging es auch immer besser und dann fing auch mein Papa den Posaunenchor zu gründen und dann durfte ich die Instrumente ausprobieren und so bin ich irgendwann mal beim Horn gelandet und das mache ich bis heute.
Ja, Sie hatten direkt in der Kindheit Berührungspunkte natürlich mit der Musik, wegen der Eltern, wegen des Vaters. Meine Eltern sind beide klassische Pianisten und ich habe natürlich auch früher Instrumente gespielt, aber ich frage mich auch immer wieder aufs Neue, wenn Eltern keine Musiker sind, wie bringt man denn heute jungen Menschen klassische Musikinstrumente näher? Also zum Beispiel auch Blasinstrumente.
Ach, ja. Ist es in dieser Zeit sehr, sehr schwer. Also sowohl meine Frau als auch ich, wir haben auch kleine Kinder als Schüler und die haben momentan keinerlei Bläserklasse, Musikverein, Big Band, Orchester und das ist sehr, sehr schwer, so sie zu motivieren. Also ich mache es für mich dann so, dass ich mit meinen Schülern erstmal so ein bisschen Basics mache und dann mache ich immer irgendwie Kammermusik, paar Duette spielen oder Trio spielen und so weiter und motivieren. Also wir müssen zurück aus dieser Zeit und wir müssen uns wieder treffen zum Musik machen und Chöre machen und Posaunenchor machen und dies und jenes. Das ist unendlich wichtig. Ich sage auch jedes Mal, wenn ich vorm Altenheim stehe, sage ich, liebe Mitbewohner, die Kultur geht von uns, aber ich möchte zu euch ein bisschen Kultur zurückbringen. Das ist meine Motivation.
Ich frage mich aber, woran das liegt, dass junge Menschen diese Motivation einfach nicht haben. Ich meine, liegt es daran, dass man irgendwann es aufgegeben hat, in der Musik dann auch Geld zu verdienen? Und das ist vielleicht unter anderem der Grund, warum junge Menschen Angst haben, da beruflich Fuß zu fassen?
Also das ist so ein komplexes Thema. Ich weiß nicht, ob ich da der richtige Ansprechpartner bin. Also ich weiß nur, dass wir in Deutschland, das weiß ich von meinem Orchester, vom SWR Sinfonieorchester, unvorstellbar hohes Niveau haben. Wenn sich die Studenten von der Hochschule vorstellen, das ist unglaublich hohes Niveau. Ich glaube, die Leute wissen das gar nicht, was man heute für Spitzenkräfte in den Orchestern sitzen hat. Ich mache mir auch nicht Sorgen um mangelnden Nachwuchs. Ich mache mir eher Sorgen um mangelndes Publikum. Und die muss man jetzt irgendwie da motivieren. Und ich sag immer, es geht ja auch nicht nur um das Konzert als solches. Es geht um das Gesamtpaket. Man will sich mal wieder schick machen. Jeder soll sich mal beobachten, wann habe ich mich das letzte Mal schick gemacht? Und wann habe ich in der Pause einen Sekt mit meinen Freunden im Konzertsaal getrunken? Und wann war ich das letzte Mal nach dem Konzert beim Italiener und habe noch einen Rotwein und Spaghetti und so weiter. Und das ist dieses Gesamtpaket. Das fehlt und das ist wahnsinnig wichtig, dass man sich trifft. Und ich möchte Ihnen vielleicht noch ein ganz kleines Beispiel erzählen, was ich kürzlich erlebt habe. Bei schönem Wetter habe ich mit einer Studentin vor einem Altenheim gestanden in Maulbronn. Und jeder weiß, in Maulbronn ist auch das Weltkulturerbe. Dann habe ich zu meiner Schülerin gesagt, du pass auf, das Kloster, du kennst es noch nicht, ich zeig dir mal das Kloster. Mhm. Dann sind wir runter ins Kloster und haben die Alperne ausgepackt. Wir wollten eigentlich nur ein einziges Stück spielen. Und dann habe ich etwas erlebt, was ich nicht geglaubt habe. Wir haben angefangen zu spielen und die Leute ließen uns nicht mehr gehen. Das war so herzzerreißend. Ich habe das nicht gefasst. Wir haben aus 5 Minuten Spielen, sind wir fast 4 Stunden da geblieben, weil die Leute so süchtig sind. Dann kam nochmal ein Radfahrer. Ach, können Sie nochmal was spielen? Dann kommen nochmal ein paar Kinder und können Sie nochmal was spielen? Und dann war zwar die Eisdiele war geschlossen, aber man saß da mit großem Abstand natürlich auf den Steinen und hat da das Eis gegessen. Und sie haben zugehört und ich habe an mir selbst erlebt, wie das ist, wenn man fast ein Jahr keinen Beifall mehr gehört hat, wie das ist, wenn auf einmal die Leute wieder klatschen. Und ich möchte einfach mal auch an dieser Stelle sagen, also ich weiß, wie viel freischaffende Künstler wir haben und ich hoffe und bete, dass es möglichst schnell wieder zurückkehrt. Diese Reaktion vom Publikum und das ist Nahrung, das ist einfach Nahrung und das ist ganz wichtig.
Sie haben ja seit über 40 Jahren in dem SWR-Symphonieorchester Horn gespielt und spielen immer noch. Was waren da Ihre großen Momente, würde ich vielleicht sagen? Woran können Sie sich jetzt erinnern, spontan?
Die ganz großen Momente war mein erster Chefdirigent, und zwar Sergiu Celibidache. Das war einer der weltbesten Dirigenten überhaupt. Den habe ich noch 3 Jahre erlebt. Ich wurde da auch immer wieder von ihm nach München geholt zur Aushilfe. Und dann kamen die andere sehr große Dirigenten, namhafte Dirigenten. Da kam der Neville Mariner. Mit Neville Mariner haben wir das Reisen begonnen. Wir sind mit ihm schon durch die ganze Welt gefahren, sofort nach Japan, nach Amerika und so weiter. Der Mann ist so berühmt gewesen, dass die ganze Welt ihn haben wollte. Dann kamen andere Dirigenten, dann kam Herr Gelmetti, dann kam Herr Deneuve und dann kam Sir Roger Norrington. Das waren auch sehr einschneidende Erlebnisse mit diesen Menschen, weil der hat einen neuen Klang erfunden. Vielleicht darf ich das so sagen, also das Vibratolose, Musik unterliegt ja immer einer Mode auch und er hat das Vibratolose, hat das Orchester entschlackt und komischerweise mit diesem Menschen durften wir in die ganze Welt hineinfahren. Die wollten die Brahms-Sinfonien ohne Vibrato mal hören, die wollten mal hören, wie das so klingt oder der Japaner. Ja, wir hatten unglaubliche Erfolge mit diesem Dirigenten Roger Norrington. Das ist so im großen Rahmen, vielleicht auch im kleinen Rahmen, je nachdem, möchte ich mal sagen, das waren so meine Highlights. Also Sie merken an meiner Erzählung, ich bin sehr viel durch die Welt gefahren. Ich hatte natürlich auch unglaublich beeindruckende Kammermusikerlebnisse. Ich war schon 1981 in Rotchina. Das müsste ich mal vorstellen, da fuhr dann noch kein einziges Auto. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Nee. Ich habe nur Fahrräder erlebt. Fahrräder, die lauter sind als alle Autos heute zusammen, weil die klingeln die ganze Zeit, damit sie ihre Bremsen schonen. Solche Sachen habe ich erlebt. Ja.
Also durch Ihre
Jahre
Tätigkeit.
Später sah das natürlich wieder ganz anders aus.
Durch Ihre Tätigkeit in der Orchesterarbeit haben Sie die Welt auch kennengelernt. Einfach.
Ja, das kann man wohl laut sagen. Also ich glaube, in fast 70 Ländern gewesen und von Afrika bis Indien, Pakistan, Nahe Osten, Ferne Osten. Man kann sich nicht mehr vorstellen, dass ich in Damaskus gespielt habe, in Syrien, im Iran und so weiter. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Aber ich bin umso dankbarer, dass ich das alles erlebt habe und dass ich immer noch vor allem sehr schön Musik machen darf. Dann bin ich wirklich dankbar.
Sie sind ja jetzt aus dem SWR-Studio Heilbronn zugeschaltet, weil Sie da heute einiges zu tun hatten. Was haben Sie eigentlich gemacht?
Ja, ich spiele seit über 40 Jahren beim Heilbronner Kammerorchester, das normale Horn. Und wenn eine Mozart-Sinfonie spielen, Haydn-Sinfonie, dann spiele ich da meistens mit. Und jetzt in dieser Woche werden Kontrabasskonzerte aufgenommen. Konzerte sind nicht erlaubt. Also was macht man? Man macht Aufnahmen manchmal auch Livestream, aber jetzt werden Kontrabass aufgenommen, Konzerte aufgenommen. Heute haben wir eins aufgenommen von Bottesini. Das war, glaube ich, ein Bassist in Italien. Wunderbares Stück. Ein toller Solist, ein toller Dirigent mit einem tollen Orchester. Und das habe ich jetzt bis 16.30 Uhr hatten wir die heutige Aufnahme. CD-Produktion nennt man das dann. Morgen geht's weiter und jetzt hatte ich gerade noch eine Stunde Zeit, um bei Ihnen ein bisschen zu sprechen.
Ja, und das hat uns auch sehr gefreut. Ich danke Ihnen vielmals, Joachim Bentsch, dass Sie hier waren bei SWR 2 Tandem. Die Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer. Die Musikauswahl hat Tristan Reiling getroffen und in der Technik ist Doro Vossen. Ich bin Viktoria Makulova und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.